Tanz ins Leben. Die Kinder der Hansens 3 von Elin Karster. Gesprochen von Gabriele Blum. Wien. Sonnabend, 6. Juni 1925. Alles ist aufregend und neu. Ich freue mich auf die kommende Zeit, auf jeden einzelnen Moment. Amala Hansen. Amalas Herz klopfte wie wild, als der Zug mit Zischen und Pfeifen in den Wiener Nordbahnhof einfuhr. Sie fühlte sich ein wenig erschöpft von der langen Reise und staunte über ihren Großonkel Georg, dem die Fahrt trotz seiner 76 Jahre offenbar nicht das Geringste auszumachen schien. Ganz im Gegenteil, er wirkte frisch und voller Elan, was vermutlich auch an der großen Vorfreude lag, die Verwandtschaft in Wien, vor allem aber Therese wiederzusehen. Georg, Friederike, Auguste und sie selbst hatten in letzter Zeit viel darüber geredet, wenn sie am Abend in der Villa in Hamburg zusammengesessen hatten. Wann immer ihr Großonkel über seine Schwägerin sprach, die zuerst seinen Bruder Karl und einige Jahre nach dessen Tod seinen anderen Bruder Robert geheiratet hatte, leuchteten Georgs Augen. Und auch wenn Amala allein der Gedanke im Hinblick auf dessen fortgeschrittenes Alter fast albern vorkam, so hatte sie doch das leise Gefühl, ihr Großonkel schwärmte wohl für seine Schwägerin. Und es ging ja nicht allein so, denn sie hatte auch mit Auguste darüber gesprochen, die ihren Eindruck teilte. Entsprechend gespannt war Amala nun, ihre Stiefgroßmutter Therese Hansen kennenzulernen. Es musste etwas Besonderes an dieser Frau sein, wenn nun nach Karl und Robert auch der dritte der Hansen-Brüder etwas für sie empfand. Ganz abgesehen davon, noch mehr Verwandte kennenzulernen, freute Amala sich auch darauf, Wien zu sehen, Eindrücke zu sammeln und einfach ein wenig abzuschalten, bevor in spätestens 4 Monaten die Reise in die Schweiz anstand, um dort in den Alpen mit den Filmaufnahmen für »Der heilige Berg«, in dem sie die weibliche Hauptrolle spielen sollte, zu beginnen. In den vergangenen Wochen hatte Amala an kaum etwas anderes denken können und auch des Nachts immer wieder davon geträumt, was sie dort wohl erwartete. Auch wenn sie für mehrere Monate von Hamburg, das ihr zur zweiten Heimat geworden war, fort musste, und damit auch Auguste und Onkel Georg für eine Weile nicht sehen würde, fieberte sie den Dreharbeiten entgegen. Es war ein neuer Lebensabschnitt, und der Erfolg des Films konnte für ihre weitere Karriere entscheidend sein. Amala konnte es kaum mehr erwarten. »Darf ich behilflich sein?« fragte der Schaffner und deutete auf Amalas Gepäck, was sie am liebsten wegen dem, was sich gleich zu Beginn der Fahrt ereignet hatte, abgelehnt hätte. Doch es war nicht das erste Mal gewesen, dass sie wegen ihrer Hautfarbe abschätzig behandelt worden war, und mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal. Einerseits war es ihr peinlich gewesen, als der Schaffner, obwohl sie ihm ihr Erste-Klasse-Billett gezeigt hatte, sie vor allen anderen Familienmitgliedern gebeten hatte, das Abteil zu verlassen und sich einen anderen Platz weiter hinten im Zug zu suchen. Andererseits hatte sie nicht einmal selbst reagieren können, weil Auguste trotz ihres 6-Monats-Bauchs mit Schwung aufgesprungen war und den Schaffner dermaßen heftig zurechtgewiesen hatte, dass dieser erschrocken ein paar Schritte zurückgewichen war. Als dann auch noch Onkel Georg seinen Teil beigetragen und den Namen des Mannes verlangt hatte, weil er sich über ihn beschweren wollte, war der Schaffner abwechselnd rot und dann wieder kreideweiß geworden, so dass er Amala am Ende fast leid getan hatte. Aber es war auch ein schönes Gefühl gewesen, so viel Rückhalt zu erfahren und zu spüren, dass ihre Familie eben keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß machte und sie auch nicht wie eine Angehörige zweiter Klasse behandelte. Es störte sie, dass ihre Hautfarbe immer wieder Thema war, mehr jedoch noch, dass sie sich im Grunde schon daran gewöhnt hatte. Amala überließ dem Schaffner ihren Koffer, der ihn auf dem Bahnsteig abstellte. Dann reichte er ihr helfend die Hand, beeilte sich sodann, Onkel Georg den Koffer abzunehmen und sich auch noch um Friederikes und Augustes Gepäck zu kümmern. Als alle ausgestiegen waren und neben ihrem Gepäck auf dem Bahnsteig standen, zog Georg eine Münze hervor und reichte sie dem Schaffner. »Und in Zukunft, guter Mann, sollten Sie genau darüber nachdenken, was Sie sagen und meinen, sich herausnehmen zu können.« »Jawohl, der Herr, ich bitte nochmals um Verzeihung.« »Und ich bitte darum, dass Sie Ihre Lehre daraus ziehen«, erwiderte Georg und machte dann eine Handbewegung, die dem Schaffner anzeigte, dass er sich entfernen sollte. »Geht es?« fragte Amala nun Auguste, die kurz das Gesicht verzog, als hätte sie Schmerzen. »Ja, alles in Ordnung«, gab die Schwangere zurück. »Ich bin es nur nicht gewohnt, so lange zu sitzen«, sie zwinkerte Amala zu. Aus den Cousinen waren in den vergangenen Monaten seit dem Kennenlernen die besten Freundinnen geworden. Amala war die einzige, der Auguste anvertraut hatte, wer der Vater ihres ungeborenen Kindes war, und Amala wusste das Geheimnis zu hüten wie einen wertvollen Schatz. Vielleicht verband sie auch die Tatsache, dass sie beide, so wie sie waren, nicht von der Gesellschaft akzeptiert wurden, nur eben mit dem Unterschied, dass Auguste sich ganz bewusst dafür entschieden hatte, das Kind zu bekommen und allein großzuziehen, während Amala mit ihrer dunklen Hautfarbe auf die Welt gekommen war. Das eine wie das andere, so war Augustes Auffassung, war richtig, so wie es war. Und wenn die Gesellschaft sie beide so nicht akzeptieren wollte, dann sollte sie es eben bleiben lassen. Ganz so leicht fiel es Amala nicht, mit dem Rassismus umzugehen, der ihr allerorten und in unterschiedlicher Ausprägung entgegenschlug. Doch es tat gut, einen Menschen wie Auguste zu haben, die klug und unerschrocken war und so ziemlich jeden mit wenigen Sätzen in Grund und Boden reden und verbal in die Ecke stellen konnte, während Amala eher zurückwich, wenn sie beleidigt oder diskriminiert wurde. »Und? Was sagst du?« fragte nun Onkel Georg seine Großnichte. »Ist das Gebäude nicht wunderschön? Ich war schon bei meinem ersten Besuch hier in Wien von der Bauart fasziniert.« »Ja, allerdings«, stimmte Amala zu, legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die im Dach schräg eingelassenen Oberlichter, durch die das Sonnenlicht auf den Bahnsteig fiel. Es war warm, sogar richtig heiß, obwohl es schon nach 16:30 war. »Ziemlich prunkvoll, das Ganze«, stellte Amala fest. »Romantischer Historismus«, erklärte Auguste. »Romantischer Historismus?«, wiederholte Georg. »Hattest du das im Studium?« Auguste schüttelte den Kopf. »Nein, im Bauingenieurwesen kommt so etwas nicht vor. Ich habe es mir selbst angelesen.« Sie sah nach oben. »Ehrlich gesagt ist es nicht so meine Richtung. Natürlich ist es imposant und beeindruckend, aber im Grunde greifen die Baumeister nur auf Stilrichtungen vergangener Jahrhunderte zurück.« Sie zuckte die Schultern. »Ich finde es besser, wenn Architekten und Künstler neue, eigene Ideen entwickeln.«